Vor ein paar Tagen hat ein gewisser Russe namens Wladimir Putin, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Namen, er hat sich mit Zar Peter dem Großen verglichen. Und daher fand ich es recht interessant, dass ich bei meiner Predigtvorbereitung über eine Anekdote über Zar Peter gestoßen bin. Peter der Große versetzte eines Tages seinem Gärtner einen so heftigen Schlag, dass dieser ins Bett musste und nach einigen Tagen starb. Und als er das hörte, brach der Zar in Tränen aus und er sagte: Ach, ich habe meine Untertanen zivilisiert, ich habe Nationen besiegt, aber ich bin nicht fähig, mich selbst zu zivilisieren und zu besiegen. Vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, Zar Peter als Vorbild zu nehmen, wobei der es zumindest erkannt hat. Gleichzeitig ist es gar nicht so verwunderlich, dass König Salomo, das bessere Vorbild, in Sprüche 16, Vers 32 sagt: Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Einige der traurigsten Seiten der Geschichte drehen sich um Menschen, die sich nicht beherrschen konnten. Einer der Gründe, warum wir uns auf den Sommer freuen können, ist das frische Obst. Eine saftige Melone, ein kalter, knackiger Apfel oder so wirklich richtig reife Weintrauben, das hat einfach was, oder? Das ist etwas, was in der Sommerhitze schön erfrischend ist, oder? 9 Predigten lang haben wir uns jetzt mit einer anderen Art von Frucht beschäftigt, einer geistlichen Frucht, die Paulus in Galater 5 als Frucht des Geistes bezeichnet. Wie wir gesehen haben, soll auch diese Frucht attraktiv und verführerisch sein, um der Welt um uns herum geistige Erfrischung zu bringen. Obwohl uns diese Frucht von Gottes Heiligem Geist geschenkt wird, sie ist ja schließlich die Frucht des Geistes, spielen auch wir eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dieser Frucht. Wir können nämlich dazu beitragen, dass diese Frucht in uns wächst. Und wenn wir das tun, dann beeinflusst das die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir Gott gemeinsam anbeten. Denn unsere Aufgabe als Himmelsbürger ist es, diese Frucht zu bringen. Aber wie bekommen wir das hin? Das geht nur, indem wir uns fest mit Jesus verbinden, indem wir mit ihm verbunden bleiben und ein Leben am Weinstock führen. Das ist nämlich, was Jesus in Johannes 15, Vers 5 mitteilt, indem er sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur wenn wir mit ihm verbunden sind und ein Leben am Weinstock führen, bringen wir Frucht. Heute Morgen werde ich diese Predigtreihe abschließen, diese Predigtreihe über die Frucht des Geistes, und ich tue es, indem wir einen letzten Aspekt dieser Frucht untersuchen. Die Keuschheit. Aber vorher lese ich nochmal den Text aus Galater 5, Vers 22 und 23. Dort schreibt Paulus: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Wie bei vielen anderen Aspekten der Frucht des Geistes, es ist schwierig, das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, in ein einziges deutsches Wort zu übersetzen. Ein letztes Mal in dieser Reihe werden wir also eine kleine Griechischstunde machen müssen. Wir müssen nämlich verstehen, woran Paulus dachte, als er sich für dieses Wort entschied. Das griechische Wort, das Luther mit Keuschheit übersetzt hat, lautet ekkrateia und kommt von dem Wort kratos, das Kraft oder Macht bedeutet. Das Wort ekkrateia dagegen wird mit Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung übersetzt. Der Gedanke dahinter ist, dass eine Person die Kraft hat, ihre Wünsche und Triebe zu beherrschen. Es geht bei der Keuschheit also um mehr als nur um reine Enthaltsamkeit. Und deshalb konzentriere ich mich heute auf eine allgemeinere Bedeutung: Selbstbeherrschung. Aber obwohl es eine recht gute Übersetzung des griechischen Wortes ist, ist der Begriff Selbstbeherrschung fast ein Widerspruch in sich selbst. Selbstbeherrschung ist, wie die anderen Aspekte der Frucht des Geistes, nämlich überhaupt nicht auf sich selbst ausgerichtet, sondern befasst sich in erster Linie mit anderen, bevor sie sich mit sich selbst befasst. Diese Art von Selbstbeherrschung ist die uns kontrollierende Willenskraft durch das Wirken des Geistes Gottes. Es scheint sehr passend zu sein, dass diese Eigenschaft unter den neun Aspekten der Frucht des Geistes als letzte aufgeführt ist. Denn ohne diese Selbstbeherrschung ist es fast unmöglich, die anderen acht Charaktereigenschaften zu entwickeln. Die Liebe, die als erstes erwähnt wird, ist es, die alle Aspekte dieser Frucht in sich vereint. Und die Selbstbeherrschung, der letzte Aspekt, ist es, die hilft, die Frucht zu entwickeln. Bereits das Alte Testament bestätigt die Bedeutung der Selbstbeherrschung. König Salomo beschreibt in den Sprüchen den Wert der Selbstbeherrschung sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht. In Sprüche 25, Vers 28 schreibt er: Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Ohne Selbstbeherrschung kannst du es vergessen. Und dann eben Sprüche 16, Vers 32, wie bereits gehört: Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Das Wort, das Paulus nutzt, um diesen letzten Aspekt der Frucht des Geistes zu beschreiben, wird im Neuen Testament nicht sehr oft gebraucht. Aber als Verb nutzt Paulus es in 1. Korinther 9, wodurch er uns einige weitere Einblicke schenkt. Und das hilft uns, praktische Prinzipien zu entwickeln, um Selbstbeherrschung in unserem Umgang miteinander und in unserem gemeinsamen Gottesdienst zu entwickeln. In 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27 schreibt Paulus: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Hier verwendet Paulus das Beispiel eines Läufers, der für einen Wettkampf trainiert. Wir sehen hier, dass der Läufer in allen Dingen Selbstbeherrschung übt. Ein Läufer weiß, dass es nicht ausreicht, nur beim körperlichen Training selbstbeherrscht zu sein. Immerhin kann sich jeder Bereich seines Lebens auf seinen Erfolg als Läufer auswirken. Seine Essgewohnheiten, seine Schlafgewohnheiten, sein geistiger Zustand, seine körperliche Verfassung, seine Technik und seine Kleidung spielen alle eine Rolle. Stellt euch mal vor, ihr seid als Reporter bei den Olympischen Sommerspielen dabei. Der nächste Wettbewerb ist der 400 Meter Hürdenlauf der Männer. Gespannt beobachtet ihr die Athleten. Wettkämpfer in kurzen Hosen und mit Trikot stellen sich an der Startlinie auf. Alle sind startbereit und warten auf den Schuss. Aber plötzlich seht ihr noch einen weiteren Mann zur Startlinie kommen. Und, so seltsam es klingt, er hat einen Anzug an, einen schweren Mantel, Stiefel und eine Wollmütze. In seinen Händen hält er eine eingepackte Butterbrotdose und einen Regenschirm. Seine Taschen sind vollgestopft mit Medikamenten. Und so stellt er sich an die Startlinie. Alle Zuschauer sind überrascht, dass eine solche Person versuchen will, den Hürdenlauf zu gewinnen. Da noch etwas Zeit ist, geht ihr zu ihm und fragt: Was machen Sie hier? Und was haben Sie da an? Natürlich laufe ich mit, sagt er. Was ist falsch an meiner Kleidung? Ist es etwa verkehrt, einen Mantel zu haben, eine Mütze oder Medikamente? Das Rennen ist lang, die Strecke ist tückisch und ich könnte ja auch krank werden oder Hunger bekommen. Ich bin auf alles vorbereitet, was mir begegnet. Klingt doch logisch, oder? Da kann man ihm schlecht sagen, dass seine Kleidung Sünde wäre. Aber wir wissen, dass er den Wettkampf niemals gewinnen wird. Warum nicht? Weil er mit zu viel Ballast beschwert ist. Und so fordert die Selbstbeherrschung nicht nur, dass wir die Sünde meiden, sondern verlangt auch die Disziplin, auf so manch gute Dinge zu verzichten, um unser Bestes für Gott zu geben. Selbstbeherrschung bedeutet oft, dass wir auf Dinge verzichten müssen, die normalerweise vollkommen in Ordnung, legitim und zulässig sind. Trotzdem müssen wir auf sie verzichten, weil sie unseren Zielen nicht dienlich sind. Und so ist es beispielsweise nicht falsch, wenn ihr abends ein Bier trinkt und bis spät in die Nacht Fußball guckt. Es ist aber nicht unbedingt hilfreich, wenn ihr früh morgens am nächsten Tag ein wichtiges Vorstellungsgespräch oder eine Führerscheinprüfung habt oder im Gottesdienst nicht einschlafen wollt. In solchen Momenten braucht man die Selbstbeherrschung, um auf etwas zu verzichten, was in Ordnung ist, damit man das, was man eigentlich als Ziel hat, erreichen kann, wie bei einem Läufer. Mit diesem Verständnis von Keuschheit und Selbstbeherrschung können wir jetzt mal überlegen, ob wir praktische Grundsätze herausarbeiten können, die uns helfen, Selbstbeherrschung zu entwickeln. Wie sieht es mit der Selbstbeherrschung im Umgang miteinander aus? Es ist traurig, aber viele Christen meinen, man dürfe es mit dem Glauben bloß nicht übertreiben. Sicherlich hat die Idee des Maßhaltens oder der Ausgewogenheit einen Platz in unserem Leben. Aber wenn es um unsere tiefsten Überzeugungen geht, dann sollten wir sie nicht mit Mäßigung behandeln. Sowohl Paulus als auch Jakobus sprachen über die Auswirkungen des Maßhaltens, wenn es um unsere Lehre und unseren Glauben geht. So lesen wir in Epheser 4, Vers 11 bis 14. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Auch wir Christen werden schnell von den unterschiedlichsten Modeerscheinungen getäuscht. Ich denke, das ist uns allen klar. Und dabei ist es völlig egal, ob es sich um neue Lehren, gesellschaftliche Trends oder politische Einstellungen handelt. Wir alle können schnell getäuscht werden. Wenn wir nicht fest in Gottes Wort verankert sind, fehlt uns die nötige Selbstbeherrschung. Aber wir brauchen Selbstbeherrschung, um an unseren Grundwerten festzuhalten und uns nicht von den neuesten Modeerscheinungen verführen zu lassen. In Jakobus 1, Vers 6 bis 8 lesen wir, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Hier beschreibt Jakobus einen zweifelnden Menschen als jemanden, der unbeständig ist wie die Wellen im Meer, die sich nach dem Willen der Winde richten. Aber es gibt Dinge, für die es sich lohnt, einen Pfahl in den Boden zu treiben und fanatisch zu sein. Ja, richtig, ich habe fanatisch gesagt. Manchmal denke ich, wir haben Angst davor, als Fanatiker bezeichnet zu werden, obwohl wir das eigentlich als Ehrenzeichen betrachten können. Denn immerhin gibt es nichts Wichtigeres in unserem Leben, als unser Leben mit Jesus zu führen. Da darf man doch auch mal ein bisschen fanatisch sein, oder? Kommt drauf an, was man drunter versteht. Aber zu oft sind Mäßigung und Ausgewogenheit nur andere Worte für Mittelmäßigkeit, Lauheit oder Faulheit. Und gleichzeitig wird Ausgewogenheit schnell zu einer Ausrede, um einigen der schwierigen Anforderungen des Evangeliums auszuweichen. Aber wenn ihr wissen wollt, was Jesus davon hält, dann schaut euch einfach mal die Gemeinde von Laodicea an. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns die 7 Sendschreiben aus der Offenbarung angesehen haben. Hört euch die Predigten einfach nochmal an. In Offenbarung 3, Vers 15 bis 16, da sagt Jesus zu der Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jesus sagt der Gemeinde gewissermaßen, ihr seid durchschnittlich und weil ihr durchschnittlich seid, spucke ich euch aus. Ein lauwarmer Christ ist ekelhaft. Nicht nur für Gott, sondern für alle anderen. Und deshalb seid nicht ekelhaft. Seid nicht lauwarm, seid keine mittelmäßigen Christen, sondern seid fanatisch in dem Sinne, dass ihr euren Glauben wirklich ernst nehmt und entwickelt die nötige Selbstbeherrschung, um das in eurem Leben umzusetzen. Aber nicht nur dazu ist Selbstbeherrschung nötig. Wir leben in einer Kultur, die von ihren Rechten besessen zu sein scheint. Jede erdenkliche Interessengruppe hat Lobbyisten, die versuchen, ihre Rechte zu schützen. Die Menschen engagieren Anwälte, um ihre Rechte zu schützen, wenn sie in einen Unfall verwickelt sind oder ein Produkt verwenden, das sich als unsicher erweist, oder sogar, wenn sie sich eine Tasse heißen Kaffee über die Hose kippen. Bei allem werden Anwälte gebraucht oder genutzt. Und viele dieser Rechte sind legitim und verdienen es, geschützt zu werden. Aber innerhalb der Gemeinde sieht es anders aus. Oder besser, innerhalb der Gemeinde soll es anders aussehen. Und deshalb musste Paulus der Gemeinde in Korinth schreiben, wie sie es handhaben sollen. Er musste sich mit denen auseinandersetzen, die darauf bestanden, dass sie das Recht hatten, Götzenopferfleisch zu essen. In 1. Korinther 8 stellt Paulus den Grundsatz auf, der uns im Umgang mit unseren persönlichen Rechten innerhalb der Gemeinde leiten sollte. So schreibt er in 1. Korinther 8, Vers 9, seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Der wichtigste Grundsatz ist also, dass ich nicht zulassen soll, dass meine Rechte meinen Brüdern und Schwestern zum Stolperstein werden. Ein paar Kapitel später im selben Brief gibt uns Paulus eine weitere Erklärung dieses Grundsatzes. In 1. Korinther 10, Vers 23 bis 31 schreibt er, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darin ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Paulus beginnt, indem er zweimal zitiert, was in der Kultur seiner Zeit vielleicht ein beliebtes Sprichwort war. Alles ist erlaubt. Und Paulus leugnet nicht die Wahrheit dieser Aussage. Aber er weist darauf hin, dass etwas, auch wenn es legal ist, nicht zwangsläufig hilfreich für andere ist und sie auch nicht aufbaut. In unserer Kultur gibt es sicherlich eine ganze Menge Dinge, die in diese Kategorie fallen. Wir haben vielleicht das Recht, uns an diesen Aktivitäten zu beteiligen, aber wenn wir unser Recht ausüben, ist das für niemanden hilfreich oder hilft zur Erbauung anderer, zumindest bei einigen Dingen. Paulus fordert also seine Zuhörer auf, um der anderen Willen auf eigene Rechte zu verzichten. In diesem Fall geht es ihm besonders um Ungläubige, aber das Prinzip gilt natürlich genauso auch für unseren Umgang mit anderen Christen. Auch da sollen wir den anderen zuliebe auf unsere Rechte verzichten. Und das ist genau die Art von Selbstbeherrschung, die Paulus meinte, als er die Frucht des Geistes beschrieb. Wenn wir vom Geist beherrscht werden, dann werden wir gerne unsere eigenen Wünsche und Begierden unter Kontrolle bringen, uns selbst beherrschen, sodass wir unsere eigenen persönlichen Rechte zum Wohle anderer aufgeben können. Das ist doch klasse, dass wir so viele in der Gemeinde haben, die das jede Woche hier bei uns im Gottesdienst praktizieren. Obwohl ihr das Recht habt, in der ersten Reihe zu sitzen, gebt ihr dieses Recht bereitwillig auf, damit andere in den Genuss dieser erstklassigen Plätze kommen können. Ganz zu schweigen von den vielen Leuten, die einfach ganz zu Hause bleiben, um hier für freie Plätze zu sorgen. Und wenn du irgendwann mal Plätze in der ersten Reihe bei der Fußball-WM hast und dasselbe mit deinen Plätzen tun möchtest, nehme ich sie dir gerne ab. Nein, im Ernst. Ich freue mich über jeden, der bereit ist, zum Wohl anderer auf seine Rechte zu verzichten. Und umgekehrt ist es mir ehrlich gesagt wirklich auch ein bisschen suspekt, wenn Christen immer ganz genau wissen, was ihre Rechte sind und dann drauf pochen, sie einzuhalten. Die Stühle hier im Gottesdienst müsst ihr aber natürlich trotzdem nicht freilassen. Wir haben genug davon. Also kommt gerne, wenn ihr zu Hause bei Zoom sitzt, kommt hierher, wir haben noch genug Platz. Setzt euch gerne hier hin und setzt euch auch gerne auf die guten Plätze. Wir haben wirklich genug davon. Aber wie sieht es wirklich mit der praktizierten Selbstbeherrschung im gemeinsamen Gottesdienst aus? Einige von uns kennen vielleicht Psalm 37, Vers 4, wo David schreibt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Leider wird diese Stelle oft missbraucht, um zu lehren, dass Gott einem alles gibt, was man nur will, wenn man sich nur an ihm erfreut. Auf diese Weise wird sie oft benutzt, um das sogenannte Wohlstandsevangelium zu unterstützen. Willst du ein größeres Haus? Erfreue dich an Gott, dann gibt er es dir. Wie wäre es mit einem neuen Mercedes? Erfreue dich an Gott, dann schenkt er ihn dir. Klasse, oder? Nein, darum geht's nicht. Das ist nicht das, was David im Sinn hatte. Letztlich ist es eher andersrum. Wenn du dich an Gott erfreust, dann wird er seine Wünsche in dein Herz legen. Es geht also eher in die andere Richtung. Erfreue dich an Gott und er wird dir den Wunsch geben, deine Feinde zu lieben. Erfreue dich an Gott und er wird dir den Wunsch geben, ein fröhlicher Geber zu sein, nicht nur ein fröhlicher Nehmer. Ich denke, dass es bei der Entwicklung von Selbstbeherrschung als Frucht des Geistes nicht so sehr darum geht, unsere natürlichen Wünsche zu unterdrücken. Vielmehr geht es darum, dass wir uns von Gott eine ganz neue Art von Wünschen geben lassen. Wir sehen das schon im Garten Eden. Anstatt sich an dem Gott zu erfreuen, der mit ihr in der Kühle des Gartens spazieren ging, fiel Eva in ihr natürliches Verlangen zurück, wie Gott sein zu wollen. Dabei hätte sie diesen Wunsch gar nicht zwanghaft unterdrücken müssen. Hätte sie sich einfach nur wirklich an Gott erfreut, dann hätte er ihr die Wünsche gegeben, die er ihr geben wollte. Und ihr auch die Fähigkeit gegeben, mit ihrem Leben zufrieden zu sein. Wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, dann sollen wir uns an Gott erfreuen. Aber wir sollen ihm auch erlauben, unsere Wünsche von ihm verändern zu lassen. Weg von denen, die auf unser eigenes Vergnügen ausgerichtet sind und hin zu denen, die darauf ausgerichtet sind, ihm Freude zu bereiten und anderen Menschen beizustehen. Das gelingt uns natürlich, indem wir uns auf die Worte der Predigt konzentrieren und dadurch besser verstehen, wie Gott ist und was er von uns will. Aber noch besser gelingt uns das vielleicht auch durch die Lieder, die wir singen. Natürlich ist nicht jeder von uns ein begeisterter Musiker. Aber trotzdem möchte ich euch ermutigen, über die Worte der Lieder, die wir singen, nachzudenken. Und selbst wenn ihr nicht singen könnt oder wollt, betet die Worte doch einfach als Gebet zu Gott. Denkt mal einen Moment nach, was wir bisher gesungen haben, falls ihr es noch wisst. Da hatten wir das Lied "Dafür steht das Kreuz". Ein Lied, in dem uns klar gemacht wird, dass unsere Wünsche letztlich nur durch das erfüllt werden können, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dass wir demnach nach ihm streben müssen, nicht nach irgendwas anderem. Wir haben "Lege deine Sorgen nieder" gesungen, wo uns klar wird, dass wir uns mit unseren Sorgen, Problemen, Nöten und Wünschen an Gott wenden müssen. Wir können sie ihm in seine Hände legen und uns von ihm helfen lassen. Oder denkt an "Herr, ich komme zu dir", wo wir gesungen haben, "gib mir ein neues, ungeteiltes Herz". Das ist ein Wunsch, der garantiert auch Gottes Wunsch entspricht, oder? Und "lass mir das Ziel vor Augen bleiben" ist ja vom Titel her schon ein großer Wunsch, ein Wunsch Gottes, den wir als unseren Wunsch übernehmen sollen. Auf die Art können die Lieder, die wir singen, unsere Wünsche prägen. Und wenn wir am Ende unseres Gottesdienstes "Unser Land" singen, dann denkt doch einfach mal daran, dass es Gottes Wünsche sind, die wir in diesem Lied besingen. Und dass diese Wünsche auch zu unseren Wünschen werden sollen. Achtet auf das, was ihr singt. Und lasst euch von diesen Wünschen prägen, von Gottes Wünschen. Und zuletzt hat Selbstbeherrschung im Gottesdienst natürlich auch etwas mit Ordnung zu tun. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie ein Gottesdienst aussehen würde, bei dem jeder macht, was er für richtig hält und was ihm gefällt. Ein Gottesdienst, bei dem jeder von uns mit seiner eigenen Vorstellung kommt, wie ein Gottesdienst aussehen soll. Und dann das macht und das singt, worauf er gerade Lust hat. Das ist sicher nicht das, was wir wollen oder was dem Wachstum der Gemeinde dienen würde. Aber genau das war in der Gemeinde in Korinth der Fall. Einige redeten in Zungen, andere sangen Lieder, einige lehrten die Bibel und andere erzählten ein Zeugnis. Soweit ja noch nicht schlimm. Aber das Problem war, dass das alles gleichzeitig und durcheinander gemacht wurde. Und so ein riesengroßes Chaos entstand. Und deshalb musste Paulus ihnen Anweisungen geben, wie sie die Anbetungszeit geordnet gestalten konnten. Am Ende dieser Anweisungen gab er seinen Lesern ein übergeordnetes Prinzip mit auf den Weg. In 1. Korinther 14, Vers 33 schreibt er, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Stellt euch mal diesen Gottesdienst vor, den ich euch eben geschildert habe. Da war doch sicher kein Frieden, sondern nur Unordnung, oder? Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn wir uns also zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln, dann üben wir uns alle in Selbstbeherrschung, indem wir unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen zurückstellen. Wir ordnen uns gewissermaßen denen unter, die die gemeinsame Zeit geplant haben und sie leiten. Ihr müsst heute den Gottesdienst feiern, den ich vorbereitet habe. Könnt ihr gar nicht anders. Aber das schafft eine Atmosphäre, in der wir alle profitieren, zugerüstet werden und erbaut werden können. Ohne Unterordnung oder Selbstbeherrschung geht das nicht. Ich möchte euch aber auch ermutigen, euch an der Gestaltung unseres Gottesdienstes zu beteiligen. Meldet euch einfach. Und wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne in unseren Gottesdiensten sehen würdet, dann lasst es uns wissen. Sagt es mir oder einem anderen Ältesten oder noch besser, schreibt es einfach auf den Zettel und schmeißt es hinten in die Feedbackbox. Dann können wir sehen, ob wir die Vorschläge vielleicht irgendwie mit in unseren Ablauf einarbeiten können. Wie gesagt, ohne Ordnung geht es nicht. Ohne Ordnung wäre Chaos und Gott liebt keine Unordnung. Er ist ein Gott des Friedens. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Wenn wir fest mit Jesus verbunden bleiben, ein Leben am Weinstock führen, dann kann der Heilige Geist in uns diese Frucht zum Vorschein bringen. Diese Frucht, die für die Welt um uns herum genauso verlockend und attraktiv ist wie frische Früchte an einem heißen Sommertag. Als Himmelsbürger soll man uns an unserer Liebe erkennen. Freude soll aus uns heraussprudeln. Wahrhafter und vollkommener Friede soll in uns herrschen. Unsere Geduld soll sich in echter Zornesferne niederschlagen. Unsere Freundlichkeit soll ohne Erwartung anderen dienen. Unsere Güte soll durch wahre Rechtschaffenheit zum Ausdruck kommen. Unsere Treue soll sich auf echten Glauben gründen. Sanftmut soll unsere Kraft zügeln. Und unsere Keuschheit soll sich in wahrer Selbstbeherrschung zeigen. Alle Aspekte dieser Frucht sind anziehend. Alle sind erstrebenswert. Und gleichzeitig sind sie allesamt auch sehr herausfordernd und schwierig hinzukriegen. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu. Und deshalb denkt an das, was Paulus in Philipper 4, Vers 13 geschrieben hat und ich ganz am Anfang vom Gottesdienst gesagt habe. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Nichts von alledem müssen wir alleine hinbekommen. Gottes Geist ist es, der die Frucht gemeinsam mit uns reifen lassen möchte. Und wenn unser Geist von Gott selbst beherrscht wird, dann ist es möglich, nicht nur Selbstbeherrschung, sondern auch die anderen Aspekte der Frucht des Geistes in unserem Leben und in unserer Gemeinde zu entwickeln. Und das wünsche ich mir von Herzen. Denn ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Amen.